Erneut dieser eine Vers aus dem Alten Testament, wo es in Joel 2 heißt, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, und jetzt geht's weiter, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Gottes Sehnsucht ist, dass nachdem wir uns zu ihm bekannt haben, dass wir uns auch durch ihn bekehren lassen. Das heißt, bekennen allein reicht nicht aus. Und auf der neuen Erde wird es nur Bekehrte geben, nicht nur solche, die bekannt haben. Und er hat dabei kein Interesse an den Äußerlichkeiten, an der Show, an dem Make-up, an dem Oberflächlichen, an der Rolle, die du vielleicht spielst. Er hat Interesse allein an den inneren Werten, wie wir so schön bis in unsere heutige Zeit sagen. An dem Herzen, dem Wahrhaftigen, dem Tiefgründigen, dem, wie wir wirklich denken, wie wir wirklich ticken, wie wir fühlen und was wir wirklich sind. Darauf ist Gott aus. Aber wie wird es aussehen, wenn jemand wirklich umkehrt? Wie sieht so eine Herzensbekehrung und wie sieht solch eine Umwandlung letztlich aus? Und auch dafür hat Gott uns eine Miniatur gegeben. Ihr Lieben, dies ist die Geschichte von Gottes Volk, welches zurückfindet zu seinem Gott. Und diese Geschichte wollen wir in diesem Vortrag erzählen. Und er lautet: an der Schwelle zur Ewigkeit unter Tränen zurück zur ersten Liebe, und heute werden von gestandenen Männern, von Leitern einige Tränen fließen. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Der natürliche Mensch ist unfähig zur Deutung der Ereignisse da draußen in der Welt. Denn die Schrift sagt, er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Und die Menschen damals mit dem Sonntagsgesetz, mit dem Versuch zur Verabschiedung, sie haben davon gehört, sie haben es durch die Medien gehört, aber sie waren unfähig, diese Ereignisse, was da ständig passiert und über den Ticker rollt, einzuordnen, weil ihnen Gottes Perspektive fehlt. Aber wie war Gottes Perspektive auf dieses Gesetz? Kennen wir Gottes Perspektive? Wir lesen davon, wie für die Christen Judäas, wie bitte die Belagerung Jerusalems durch die römischen Heere das Signal zur Flucht war. Das ist ihr Vergleich. So wird es für uns eine Warnung sein, wenn die USA sich die Macht anmaßen, die Feier des päpstlichen Sonntags gesetzlich zu erzwingen. Und jetzt sagt sie, dann wird es Zeit sein, die großen Städte zu verlassen, um in der Zurückgezogenheit und Abgeschiedenheit der Berge ein Heim zu suchen. Diese Zeilen verfasste sie 1885, also 3 Jahre vor dem Versuch eines nationalen Sonntagsgesetzes. Erkennen wir erneutes Muster? 1888 war die Zeit des lauten Rufs. 3 Jahre vorher, 1885, sagt Ellen, wenn der laute Ruf kommt, ihr werdet ihn nicht erkennen, weil es gegen eure Vorstellung ist. Jetzt erneut anderes Ereignis, Sonntagsgesetz, im Jahre 1888. Erneut 3 Jahre vorher sagt Ellen, wenn das Ereignis, das Sonntagsgesetz kommt, eintreten wird, ist das das Zeichen zum Verlassen der Städte. Das heißt, mit anderen Worten, für das Verlassen der Städte existiert ein Startsignal. Ihr Lieben, haben wir das gewusst? Und dieses Startsignal wurde erstmals 1885 benannt. Und im gleichen Jahr schreibt sie, die Zeit, auch 1885 sagt sie es, ist nicht fern, in der, wie wir einst die Jünger gezwungen sein werden, an Wüsten und einsamen Städten Zuflucht zu suchen. 1885, es ist nicht mehr fern. Dann bereits, während sie über den Blair-Bill vom Senator des Sonntagsgesetz debattierten, hat Ellen gesagt, dass dieser Versuch, von dem wir eben gelesen haben, diese Machtanmaßung, von der wir eben gehört haben, bereits unternommen ist. Das heißt, sich erfüllt hat. Denn sie sagt hier im Jahre 1888 bereits, eine große Krise steht dem Volk Gottes und der Welt bevor. Der folgenschwerste Kampf aller Zeiten wird in Kürze ausbrechen. Ereignisse, auf deren Kommen wir seit mehr als 40 Jahren aufgrund des prophetischen Wortes hingewiesen haben, geschehen vor unseren Augen. Die Erzwingung der Sonntagsfeier ist eine Frage von nationalem Interesse und nationaler Bedeutung geworden. Das heißt, das Blair-Bill, dieser Versuch, diese Anmaßung wäre das Startsignal. Der Ablauf war, Gott nennt im Jahre 1885 das Zeichen zur Flucht. Und sie schreibt auch 1885, die Zeit ist nicht mehr fern, bis es sich erfüllen wird, bis sie sich die Macht anmaßen. Und dann 3 Jahre später, 1888, genau wo das Gesetz da war, schreibt sie, das Ereignis hat sich erfüllt. Das Zeichen zum Verlassen der Städte ist gekommen. Daher ist Gottes Volk erneut, natürlich mit all den Kleingedruckten, so wie Gott die Türen öffnet, aufgerufen seit dieser Zeit, die Städte zu verlassen. Denn sie schreibt, die Zeit ist gekommen, dass die Familien die Städte verlassen sollten, soweit hier stets Gott die Wege öffnet. Nicht überhastet. Es muss vorher abgewogen werden, ob die Kosten überhaupt tragbar sind, bevor der Turm gebaut wird. Natürlich, unseren Verstand würden wir weiterhin beibehalten. Die Kinder nämlich sollten aufs Land kommen, wenn die Unterkunft auch klein sein mag. Es muss kein Palast sein. Sollte doch ein Stück Land dabei sein, das bearbeitet werden kann. Sie schreibt, verlasst die Städte. Und damit muss im Jahre 1904, von der Zeit war das Zitat, das Startsignal bereits gegeben worden sein. Und ein Teil der Botschaft ist, raus aus den Städten. Ein anderer Teil der Botschaft ist, hinaus aufs Land. Und die Welt kann das nicht ganz verstehen, was wir da immer irgendwie uns im Kopf vornehmen und was wir vorhaben. Aber diese Dinge kann auch nur Gottes Volk verstehen, denn nur ihnen wurde es offenbart. Denken wir zurück an die Zeit Christi. Das war das Ereignis. Wo wird der Messias geboren? Und einige waren neugierig von den Heiden. Ja, wo ist es denn? Also kamen die Weisen aus dem Morgenland und haben sich erkundigt, ja, wo wird denn der neugeborene König geboren? Und bei wem haben sie sich erkundigt? Bei Gottes Volk, den Juden. Dann selbst Herodes hat gemerkt, irgendwas ist in der Luft. Der Christus wird geboren, der Messias. Also ließ auch er sich erkundigen, wo wird es stattfinden? Und zwar zu wem ist er gegangen? Zu den Schriftgelehrten. Sagt mir, wo es stattfinden wird. Das heißt, dieses Licht ist nur Gottes Volk anvertraut mit der Geburt Jesu. Heute weiß es 2000 Jahre später jedes Kind. Aber damals wusste es nur Gottes Volk. Da hättest du gehen müssen, um Weisung zu bekommen. Das Gleiche mit der Flucht aus den Städten. Das kann nur Gottes Volk wissen. Aber warum? Warum sollen wir es tun? Weil sie korrupt geworden sind, weil ihr Einfluss schlecht geworden ist. Sie sind voller Unmoral und voller Laster. Es würde auf uns abfärben. Denken wir zurück an diesen schmalen Weg. Da gibt es viele Facetten, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Denn Ellen hatte diesen Traum 1868 und sie selber war in diesem Traum auf diesem schmalen Pfad mit ihren Wegbegleitern. Und als sie diesen Weg gelaufen ist, hat sie auf einmal Stimmen gehört. Und diese Stimmen vernahm sie vom Abgrund. Da waren Menschen. Den Menschen, das waren die Massen, war gar nicht bewusst, dass irgendwo ein schmaler Pfad existiert, der zum himmlischen Jerusalem führt. Und dann sagt sie, was sie genau gehört hat in diesem Traum. Sie hat von diesen Stimmen Heiterkeit, Festlichkeit, Ausgelassenheit, vulgäre Sprache, lautes Gelächter, Kriegsmusik, sagt sie weiter, Fluchen. Sie hat Schreie des Leids gehört und sie hat selbst Wehklagen gehört. Und dann sagt sie, nachdem sie das gehört hat von der Welt, denen gar nicht bewusst ist, worum es hier eigentlich geht, um welchen Kampf es eigentlich geht, sagt sie, das hat uns entschlossener gemacht, auf diesem Weg zu bleiben, ihn nicht zu verlassen. Denn dieses Schicksal, so in Unkenntnis zu sein, so verloren zu sein, wenn man nicht noch doch die Hand Christi ergreift, wollen wir nicht teilen. Im Jahre 1904, auch 1904, nennt sie das den Grund fürs Landleben und schreibt hier irgendwas von einem Acker. Wieder und wieder hat der Herr uns unterwiesen, dass unser Volk mit seinen Familien aus den Städten herausgehen und sich auf dem Lande ansiedeln soll. Wo es sich, wie bitte, darum geht es? Gott denkt sich was dabei, Gott hat Verstand, selbst versorgen kann. Warum? Denn, jetzt sagt der Gott, der die Zukunft kennt, den Grund. Denn in Zukunft wird Kaufen und Verkaufen ein sehr ernstes Problem sein. Wir sollten jetzt beginnen, die Anweisungen zu beachten, die uns wieder und wieder gegeben wurden. Kommt heraus aus den Städten und geht in ländliche Gebiete. Gott überblickt die Jahrhunderte. Die Welt im Jahre 1904, wo Gott dieses Licht gibt, wusste nicht mal, wie man buchstabiert das Wort Ausgangsbeschränkungen. Sie wussten nicht mal, wie man es schreibt, das Wort Ausgangssperren. Sie wussten kaum, was Hausarrest ist und sie hätten keine Vorstellung von irgendwelchen Lockdowns gehabt. Die Welt damals kannte noch nicht, dass es zu einer weltweiten Selektion der Menschen kommen würde, dass es die Gruppe 1 gibt, weil nach Gottes Sichtung gibt es zwei Gruppen und Satan schafft sich, er ist der Imitator von Gottes Werk, auch einfach zwei Gruppen. Das ist seine Sichtung. Und sie wussten damals nicht, dass die Zeit kommt, wo es eine Gruppe gibt, die bekommen gewisse Rechte, sie bekommen mehr Freiheiten und dann gibt es eine andere Gruppe, die machen nicht ganz so mit, sie bekommen weniger Rechte, sie bekommen weniger Freiheiten. Aber Gott hat all das bereits im Jahre 1904 gewusst. Und die Bibel sagt über diesen Gott, der alles überblickt und deswegen mit uns kommuniziert, jetzt sage ich's euch, ehe es geschieht. Das ist der Grundsatz. Und die Schrift sagt auch, der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Knechten, seinen Propheten. Die Welt heute bestätigt die Notwendigkeit des Lebens auf dem Land. Und erneut werden bald die Menschen wieder in zwei Gruppen selektiert werden. Und nach dieser Selektion dürfen die einen, die Schrift sagt, einkaufen, die anderen dürfen nicht einkaufen. Diese beiden Gruppen wird es geben. Und das mit dem Einkauf ist nur die Spitze des Eisbergs, was Gott uns in der Offenbarung nennt, damit wir es irgendwie verstehen und greifen können. Da gehören viele kleine Facetten mit dazu. Und die letzte Krise, haben wir mal die letzte Krise unter diesem Licht, dass wir aufgerufen sind, die Städte zu verlassen, gesehen, war die letzte Krise. Wir haben uns über so viele Dinge unterhalten, haben uns von so vielen Nebensächlichkeiten ablenken lassen. Aber war nicht die letzte Krise der Warnruf Gottes, der Weckruf Gottes? Weil das, was war, ist der Grundsatz, wird Gott erneut hervorholen. Das heißt, der Ausnahmezustand, der jetzt endlich vorbei ist, den wird Gott wieder hervorholen. Was würde Ellen zu uns heute sagen, wenn sie all das miterlebt hätte, was die letzten 100 Jahre passiert ist? Hier mein Vorschlag. Seit Jahren erwarten viele in aller Seelenruhe dieses Ereignis des Sonntagsgesetzes. Sie arbeiten aber nicht in der Vorsehung Gottes, wenn sie sich denken, dass das, was kommen soll, sowieso kommen wird. Warten womöglich auch wir seelenruhig ab? Aber Gott sagt, wir brauchen eine Vorbereitung auf dieses Ereignis, was da kommt. Das ist der einzige Grund, warum Gott uns das Ereignis nennt, was da kommt. Nicht wegen der Neugierde, nicht damit wir unsere Lektionen, unsere Predigten füllen können, sondern damit wir etwas tun. Noah wurde etwas gesagt, damit er etwas tut, nicht damit es schön zu wissen wäre. Mit dem nationalen Sonntagsgesetz, was in einem Land beginnt und über alle Länder der Welt rollen wird, werden die Maßnahmen folgen, werden die Einschränkungen folgen, werden die Sanktionen folgen. Und die Schrift sagt explizit, wenn du Gott treu bist, so war es auch in der letzten Krise, wenn du nicht treu warst, konntest du alles. Dann wirst du nicht mehr kaufen noch verkaufen können. Ihr Lieben, wie hältst du das durch? Warum sagt Gott uns das? Weil er werben möchte für die Lösung in dieser Zeit. Und das ist das Landleben. Das ist die Autarkie, der Selbstunterhalt, die Unabhängigkeit. Das heißt, wir müssen aktiv, wir müssen von Statisten als Gottesvolk, als auserwähltes Volk zu Protagonisten werden. Und die Welt hat kürzlich bewiesen, dass sie es ernst meint, dass sie keine Witze macht, dass es nicht nur leere Worte sind. Sie wird degradieren, sie wird dir den Arbeitsplatz nehmen, sie wird dir das Einkaufen verbieten, sie wird dir dein Konto sperren, alles massenhaft geschehen. Sie wird deinen Ruf beschädigen und wenn das nicht reicht, folgen noch Bußgelder, Gerichtsprozesse, Gefängnis, bis man dir den gar ausgemacht hat. Das ist die Motivation dahinter, dich zum Einschüchtern zu bewegen. Und bis zur letzten Krise hätten viele von uns gemeint, nein, das wird nie passieren in diesem Ausmaß, dass der Staat und weltweit so weit gehen würde und den Menschen so weit an die Wäsche gehen würde. Aber die letzte Krise, der Warnruf Gottes, war der Beweis, sie werden es tun. Und diesmal werden sie weiter gehen. Denn auch sie würden sich steigern. Das war nur der Anfang. Eine große Krise erwartet das Volk Gottes, schreibt sie. Sehr bald wird unsere Nation versuchen, die Einhaltung des ersten Tages zu erzwingen. Wenn unser Volk in dieser teilnahmslosen Haltung verbleibt, wird Gott seinen Geist nicht auf sie kommen lassen können. Darum ging es damals, um den Geist. Die dritte Engelsbotschaft beinhaltet mehr als viele erwarten. Die Wächter schlafen, wir sind um Jahre hinterher. Das schrieb sie damals. Parallel zum Sonntagsgesetz erging der Spätregen. Wir haben davon eben gelesen, dass sein Geist kommen wollte. Und diese Zeilen von Ellen fassen 1888 zusammen. Diese Zeilen schrieb sie am 11. Dezember. Ein paar Tage später, am 18. Dezember, schrieb sie dann auf einmal vom Ende der Gnadenzeit. Was überrollen sich hier schon wieder, die Ereignisse? Ist es Zufall, wenn der Bote Gottes eins nach dem anderen hinausbringt an Botschaft? Wacht auf, sagt sie, ich flehe euch an, steht von den Toten auf. Wir nähern uns dem Ende der Gnadenzeit. Das war ernst gemeint. Das war keine Lehre, na komm, weckt euch mal auf, wir wollen euch ein bisschen aufscheuchen, Botschaft. Seit Jahren wussten sie um das Ende der Gnadenzeit, es würde irgendwann kommen. Und jetzt sagt sie, es steht kurz bevor. Die Gefahren der letzten Tage stehen uns unmittelbar bevor. Wir aber sind schlafend. Der Herr hat mir gezeigt, dass die Korruption sogar unter den siebenten Tagsadventisten existiert. Sind wir vorbereitet für die Prüfung? Wir müssen uns Gott nähern, unsere Sünden und unserem lauwarmen Zustand bekennen. Das wäre die Lösung. Das heißt, die Welt ist reif fürs Ende. Die Ereignisse waren ja da, aber die Gemeinde war nicht vorbereitet. Das heißt, Gott wollte, das ist die Geschichte von 1888, aber sie wollten nicht. Und das nationale Sonntagsgesetz, was war die Absicht dahinter? Es war der Warnruf Gottes, der Weckruf Gottes an seine Gemeinde. Wären sie dann auch vorbereitet gewesen auf Minneapolis? Hätten sie dann, wenn sie sich hätten wecken lassen durch diese ganzen Sonntagsgesetze, die davor schon da waren, für über ein Jahrzehnt, hätten sie dann den Spätregen empfangen können? Die Krise heute ist genauso ein Weckruf, damit auch wir für das nächste große Ereignis den Spätregen vorbereitet werden. Und die einzige Lösung ist, die Augensalbe zu empfangen, weil wir blind geworden ist. Gott ist am Wirken für sein Volk, damit sie nicht in Finsternis zurückgelassen werden. Wie bitte? Ging es darum, dass sein Volk in Finsternis zurückgelassen werden kann? Sein großer Sprung in die Zukunft. Wir werden später darüber sprechen, über diese Finsternis, die über Gottes Gemeinde kommen sollte. Er möchte unsere Augen mit Augensalbe salben, damit wir zwischen dem Wirken der Finsternis und dem Wirken Gottes unterscheiden können. Sie waren sogar blind für den Spätregen. Sie haben es dem Fanatismus zugeschrieben. Es war vor ihren Augen und trotzdem konnten sie mit Brille und ohne Brille es nicht erkennen. Jones hatte damit, denken wir an das letzte Mal, Geschichte geschrieben. Weil Gott hatte ihn gebraucht, den Gesetzesvorschlag zu Fall zu bringen. Zudem war damit Jones an der Erfüllung von Prophetie beteiligt. Denn nach der Vorhersage Gottes wäre es erst ein Versuch zur Verabschiedung eines Sonntagsgesetzes. Auf den Versuch, erste Belagerung um Jerusalem, um Gottes Volk, mit ihren heidnischen Göttern, Sonntagsgesetz, ihren Baals und sonst was Göttern, würde nach dem Versuch 1888 die Umsetzung, das in Kraft getretene Gesetz, nach dem Weckruf die Realität, das Ereignis folgen, was angekündigt wurde. Das heißt, das Startsignal zur Flucht wäre aber der Versuch. Eine Flucht bei der zweiten Belagerung Jerusalems, bei dem verabschiedeten Gesetz, nach dem Typus, lasst es mich so ausdrücken, wäre zu spät. Die jüdischen Christen haben die Flucht ergriffen bei der ersten Belagerung Jerusalems. Bei der zweiten Belagerung, so war es im Typus, ich möchte es nur wiedergeben, war es für jeglichen Fluchtversuch zu spät. Jones kehrte dann nach Battle Creek zurück, und zwar in der Zeit der Gebetswoche. Wir befinden uns nun Mitte Dezember 1888. Auch wäre Jones hier beteiligt, bei der Gebetswoche, bei den Vorträgen. Und alle merkten langsam, irgendwas schien der Himmel zu beabsichtigen. Und die Gebetswoche, und hier kommt mein Punkt, machte es deutlich. dass Gott beabsichtigte, gewaltig zu wirken unter seinem Volk. Aber hört selber. Während der Gebetswoche in Battle Creek arbeiteten wir ernsthaft und sprachen im Sanatorium, in der Kapelle des Büros, zu den Arbeitern und im Tabernakel. Jones sprach über das Streben des Staates nach Gesetzen. Interessant, das war damals die Zeit. Der Staat strebt nach Gesetzen. Das war ihre Zeit. Die erste Belagerung. Was wird bei der zweiten Belagerung passieren? Und diese würden, nach diesem würden die Freiheiten eingeschränkt. Das heißt für uns, wenn die erneut die Freiheiten zunehmend eingeschränkt werden, ist das die Zeit, wo Gott beabsichtigt, den Spätregen zurückzugeben. Lasst uns die Zeichen der Zeit lesen, genauso wie sie es damals gemacht haben und verstanden haben. Und die Freiheiten werden uns natürlich immer unter Begründungen aberkannt. Es ist mal die Gesundheit des Menschen. Das heißt, die Menschheit muss gerettet werden. Es ist mal das Klima, das heißt, der Planet muss gerettet werden. Es ist mal der Schutz der Minderheiten, weswegen ganz viele, 99,9% Prozent der Menschen, aufgrund von ein paar Minderheiten ihre Rechte abgeben müssen, aufgrund der Schwächeren. Und die Gesetze heißen dann Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder Bußgeld bewährtes Compliance-Verfahren. Oder auf einmal ist die Rede von Hetze, auf einmal ist die Rede von Hassreden, auf einmal ist die Rede von Hasskriminalität und der neue Slogan heißt Terrorpropaganda. Ihr Lieben, das wird noch mehr ausgereift werden, wenn wir gewisse Dinge sagen, das ist Terrorpropaganda. Und die Gesetze werden uns aberkannt aufgrund von Desinformation, weil wir Desinformation betreiben. Denkt an das EU-Digitalgesetz, denkt an die strengere Aufsicht für Online-Plattformen, längst umgesetzt in der Legislative. Denken wir an die Löschung strafbarer Inhalte auf YouTube. Heute ist fast alles strafbar. Du kannst ja kaum noch nur ein paar Worte sprechen. Früher musste irgendwas zu sehen gewesen sein, dass es gelöscht wurde. Also heute, wenn du nur die Lippen bewegst und die Worte in der falschen Reihenfolge aneinander reißt, wird dein Video schon gelöscht. Also wehe, du äußerst dich zu irgendwelchen aktuellen Ereignissen, die nicht ganz regierungskonform sind. Dieser Trend geht dem Spätregen voraus. Das lehrt uns die Miniatur. Aber nach Ellen war das eigentliche Thema von diesem Jones, der während der Gebetswoche sprach, ein ganz anderes Thema. Die Erweckungsveranstaltungen während der Gebetswoche haben ein gutes Werk in Battle Creek vollbracht. Das eigentliche Thema, über das gesprochen wurde, war die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Und diese Wahrheit kam genau zur richtigen Zeit zum Volk Gottes. Dieses Thema wird das letzte Thema sein, was um den Globus geht. Und davon wird jedermanns Erlösung abhängen, von diesem Thema. Deswegen macht es Gott zu einem weltweiten Thema. Der Teufel hat sein Thema, er hat seine Botschaft, die hinausgeht an die Welt. Und wenn du dagegen bist, wird dein Video gelöscht. Aber auch Gott hat seine Botschaft, von der die Errettung deiner Seele abhängig ist. Aber ihr Lieben, war dieses Thema neu? Alte Wahrheiten, sagt sie, wurden in neuem Licht dargestellt. Der Heilige Geist, der durch menschliche Boten arbeitet, setzte sie in neues Licht in Bezug zu der religiösen Bewegung, nach der bereits ein Zusatz zu unserer Verfassung geplant ist. Also Gott selbst setzte dieses Thema auf die Agenda nach seinem Zeitplan. Aber die Brüder waren nicht gewillt zuzuhören. Sie erkannten nicht Gottes Zeitplan. 1888, ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, gab es in der Gemeinde Themen, worauf alle allergisch waren in der Gemeinde. Wisst ihr, was das Thema damals war, worauf die Gemeindeglieder allergisch waren? Das war die Abschaffung vom Gesetz. Das war die Schwächung vom Gesetz. Da hatte jeder spitze Ohren. Oh, geht seine Verkündigung in diese Richtung. Als dann die Botschaft Gottes erging, war ihre Rede, dass die Botschaft Gottes, die 1888er Botschaft, genau das ist. Abschaffung vom Gesetz, Abschwächung vom Gesetz. Und aus dem Grund haben sie abgelehnt. Genauso wird es am Ende, wenn die Botschaft erneut kommt, wieder sein. Gott wird die Botschaft geben und dann wird Satan, der Macht auf unsere Herzen hat, wenn wir nicht mit Christus verbunden sind, sagen, dass diese Botschaft genau das allergische Thema ist. Und heute wird es ein anderes Thema sein, auf das wir allergisch reagieren. Andere jedoch, wenn auch nicht die Brüder, wenn auch nicht die Leiter, wären gewillt zuzuhören. Und wisst ihr, wer das war? wer zugehört hat, wer begierig war, wer manchmal begieriger ist als Gottes eigenes Volk, das waren die Nicht-Adventisten. Das waren die Gäste des Sanatoriums. Ihr Interesse wurde so sehr entfacht, dass nach dem Ende der Gebetswoche ein weiterer Monat mit weiteren Vorträgen herangehangen wurden. Und zwar an verschiedenen Orten in Battle Creek. Und Ellen schreibt darüber, was ist hier passiert. Viele haben den Herrn gesucht und ihre Sünden mit zerknirschten Herzen bekannt. Ihre Opfer wurden akzeptiert. Ihr Glaube auf Christus gelenkt. Christus, unsere Gerechtigkeit. Anstrengungen wurden unternommen, solche zu erreichen, die rückfällig geworden sind. Ihr Lieben, ist Erlösung so leicht? War Gott so sehr gewillt zu erretten? Denken wir an den Pharisäer vor 2000 Jahren. Er hob seine Verdienste hervor. Ja, Herr, ich faste zweimal die Woche. Ich gebe von allem, was nicht nied- und nagelfest ist, sogar den Zehnten. Und jetzt kommt der Zöllner. Der Pharisäer dachte, so läuft Erlösung. Jetzt kommt der Zöllner und sagt einfach nur die Worte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und was sagt jetzt die Schrift? Dieser ging gerechtfertigt hinab. Kann es sein, dass Erlösung so einfach ist? Unsere Verdienste haben keinen Anteil an unserer Erlösung. Christi Verdienste, wenn überhaupt, sind unser einziges, in Anführungsstrichen, Anrecht auf Erlösung. Treffen wurden im College abgehalten. Ein wertvolles Werk, schreibt sie, von wovon? Der Bekehrung von Seelen wurde vollbracht. Es gab keine Erregung. Das Werk wurde durch das eindringliche Wirken des Geistes Gottes vollbracht. War das damals die Zeit des Geistes Gottes? Der Geist des Herrn lädt Sünder ein, zu Christus zu kommen. Kehrt um, denn warum wollt ihr sterben? Das heißt, wenn der Geist Gottes zurückkommt, wird keine Erregung nötig sein. Und der Geist stellt hier die entscheidende Frage, warum willst du sterben? Weiter schreibt sie, Sünder wurden bewegt, auf das Lamm Gottes zu schauen. Das christliche Leben, welches zuvor so unerwünscht erschien, erscheint nun in seinem wahren Licht, in bemerkenswerter Symmetrie und Schönheit. Auf einmal, durch die spätregen Botschaft, wurde die Symmetrie wiederhergestellt. Zuvor hatten sie nur die Anforderungen des Gesetzes betont. Aber nun würden sie auch Christus betonen, weil er starb, er ruft, er befähigt und er erlöst. Dazu ist er imstande, bis heute. Und die Folge war, dass Battle Creek eine Erweckung erlebte, wie niemals zuvor. Der ganze Himmel ist interessiert an der Erlösung von Seelen, schreibt sie darüber. Als einer, wie bitte nach dem anderen dieser Studenten des Battle Creek Colleges, zuvor unwissend über die Wahrheit und der errettenden Gnade Gottes, das schreibt sie über Adventisten, nicht über Heiden, sie waren vorher unwissend, sich nun an der Sache Christi erfreuten, anschlossen, welch eine Freude kam da in den himmlischen Höfen auf. Auch wurden Treffen in den frühen Morgenstunden im Sanatorium abgehalten. Das heißt, den Studenten, den Arbeitern wurden die Augen geöffnet. Als Jesus unter die Juden kam, wurden ihnen auch die Augen eröffnet. Wie Erlösung eigentlich wirklich funktioniert, er hat es ihnen demonstriert. Doch die Juden lehnten dieses Erlösungswerk ab. Von Morgen zu Morgen nahm das Interesse an diesen Treffen zu und viele wertvolle Zeugnisse wurden gegeben. Darin kam die Freude von Seelen zum Ausdruck, die ihren Glauben an Christus fanden. Es gab viele, die ihre Zweifel hegten. Als ihnen aber die Schrift in einer Weise vorgelegt wurde, wie sie diese nie zuvor gesehen haben, wurde ihr Glaube gestärkt. Und genau das wollte Gott eigentlich auch auf der GK erreichen. Die Juden waren verblendet. Und dann besuchte sie Christus. Und als sie ihn jetzt hören, als sie ihn jetzt hörten, sprechen hörten, sprachen sie, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Auch die Adventisten waren verblendet. Aber dann besuchte Christi Stellvertreter das Volk Gottes zu ihrer Zeit und die Menschen, wir haben es eben gelesen, haben gesagt, uns wurde die Schrift in einer Weise ausgelegt wie niemals zuvor. Das ist das Werk des Repräsentanten von Christus. Der eine im Original vor 2000 Jahren, der andere der Heilige Geist. Es ist das gleiche Werk. Treffen wurden auch von 12 Uhr bis 13 Uhr mit den Arbeitern des Verlagshaus abgehalten. Es erfreut mein Herz, als ich sah, wie bitte, was berichtet sie jetzt, dass solche, die mit der Verlagsarbeit für einen Zeitraum von 30 Jahren verbunden waren, sich wie Neubekehrte in ihrer ersten Liebe erfreuten. Was passiert hier? Das waren keine Newcomer, die waren nicht frisch bekehrt. 30 Jahre, und zwar im Werk waren sie, im Herzen des Werkes. Sie sahen die Liebe Gottes so deutlich wie niemals zuvor. Das war das Werk des Spätregens, die Liebe Gottes zu sehen. Jetzt geht's aber weiter. Sie demütigten ihre Herzen, bekannten ihre Sünden, entfernten alles, was sie von ihrem Gott trennen würde. Sie glaubten, auch das gehört dazu, dass ihre Sünden vergeben seien. Erneut ist das die Miniatur für das Ende. Es zeigt die Herzensbekehrungen, die stattfinden werden zur Zeit des Spätregens. Wisst ihr, wer noch bekehrt war in Battle Creek? Ein Name, den ihr alle kennt, außer vielleicht die kleinsten Kinder. John Harvey Kellogg. Zitat, dieser gestandene Mann. War er nicht bekehrt? Durch diese Ereignisse wurde er erst bekehrt. Zitat von Ellen, nach dem Treffen in Minneapolis war Dr. Kellogg ein bekehrter Mann und wir alle wussten es. Zitat Ende. Das ist das Werk des Spätregens. Es geht an keinem vorüber, sofern wir wollen. Was für eine Erweckung. Aber die Brüder waren blind. Für sie war das, wisst ihr, was es für sie war? Weiterhin die Einführung der billigen Gnade. Für sie war es weiter dieses allergische Thema, nämlich die Abschaffung des Gesetzes. Das haben sie in dieser Botschaft und in dem Werk gesehen. Aber wann brachten die Prediger das letzte Mal solche Resultate hervor? Und zwar die Bekehrung von Jung und Alt, wir haben gerade davon gelesen, die Bekehrung von den Patienten, von den Studenten, von Verlagsarbeitern, die seit 30 Jahren dort ihre Schichten schoben. Das ist das Werk des treuen Zeugen, hatten wir heute Morgen in der Predigt gehört. Der treue Zeuge bewirkt die Umkehr, bewirkt die Bekehrung, bewirkt die Vorbereitung auf den Spätregen. Darum geht es. Das heißt, worin die Brüder eine Gefahr sahen, führte tatsächlich zum Aufflammen der ersten Liebe. Sie verspürten die Liebe Gottes, haben wir gelesen, wie niemals zuvor. Sie glaubten das erste Mal, dass ihre Sünden vergeben worden seien. Und die Brüder hatten das, die Prediger, nie ausgelöst. Dieser Wind wäre imstande gewesen, die ganze Welt sukzessive einzunehmen. Denn sie hatten die Botschaft und sie hatten sogar den Geist. Was braucht es mehr für das Ende der Welt? Und uns ist offenbart, dass diese beiden es sein werden, nämlich der laute Ruf und der Spätregen, der die Welt am Ende einnehmen wird. Die Botschaft, die dieses Volk in diesem Treffen gegeben wurden, die Botschaften, die diesem Volk in diesem Treffen gegeben wurden, handelten nicht nur über die Gebote Gottes, einem Teil der dritten Engelsbotschaft, sondern, das Zitat geht weiter, auch über den Glauben Jesu, der mehr beinhaltet, als viele meinen. Wenn wir die Gebote Gottes verkündigen und die andere Hälfte auslassen, so beschädigen wir die Botschaft. Die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, begleitet von göttlicher Kraft, wurde vor sein Volk gebracht. Der laute Ruf, wenn er zurückkehrt, wird beinhalten das Gesetz, weil das Gesetz ist der Maßstab im Gericht. Er würde aber auch beinhalten Christus, das heißt den Glauben Jesu. Das ist das Fundament unserer Erlösung. Aber ihr Lieben, was ist der Glaube Jesu? Ellen sagt, dass Christus uns voll und ganz und gar retten kann, das ist der Glaube Jesu. Dass Christus uns voll und ganz und gar retten kann, das ist der Glaube Jesu. Und nun wurden auf einmal passiert das Unvorstellbare am Horizont, die Andersgläubigen in Scharen angezogen, als sie dabei waren, ihre dritte Engelsbotschaft, ihre einseitige Ausrichtung zu korrigieren. Jetzt könnte Gott mit diesem Volk arbeiten, der würde es tun. Die von Jones vorgebrachte Botschaft brachte wunderbare Resultate hervor. Es gab viele, die nicht unseres Glaubens waren, die tief bewegt wurden. Viele erkannten, was solch eine religiöse Gesetzesänderung mit sich bringen würde. Das heißt, sie hatten Christus, sie hatten das Verständnis von dem Weltgeschehen, nur sie konnten die Weltereignisse interpretieren. Sie predigten dieses Weltereignis, das Sonntagsgesetz, ja schon seit Jahrzehnten. Und die allgemeine Erwartung war, dass die Brüder einlenken würden, weil die Resultate sind ja eindeutig. Aber sie schreibt, geht aus dem Weg, Brüder, stellt euch nicht zwischen Gott und seinem Werk. Es wird viele Seelen geben, die aus den Reihen der Welt oder der Kirchen, ja sogar der katholischen Kirche kommen werden und wie bitte deren Eifer den Eifer derer übersteigt, die bisher die Wahrheit verkündigt haben. Wenn die Krise kommt, so werden diese, das sind die anderen, von denen sie schreibt, sich an die Spitze stellen und sein Gesetz hochhalten. Diese Worte erfüllten sich vor ihren Augen. Die Brüder rebellierten. Sie waren in Rebellion, wie damals im Himmel. Da gab es auch eine Rebellion. Aber die Nicht-Adventisten, sie applaudierten. Die Brüder versperrten den Weg, aber die Nicht-Adventisten bahnten den Weg und ließen den Geist Gottes einfach wirken und machen. Christus sagt, wenn diese, und er bezieht sich auf seine eigenen Jünger, schweigen werden, so werden die Steine schreien. Und was er damit meinte, ist, dass wenn die Jünger schweigen, wenn sie ihren Dienst verweigern, trotz der Vorrechte, die sie gehabt haben, dann werden andere die Verkündigung übernehmen. Er wäre imstande, jeden zu gebrauchen. Dachte Christus, als er das gesagt hat, womöglich an 1888? Die Miniatur, oder das ist die Miniatur für unsere Zeit. Erneut wird es passieren, wenn Gottes Volk schweigt, was wird passieren? Dann wird Gott andere berufen. Und diese anderen werden sein die Katholiken, die Protestanten, die Evangelikalen, die Heiden, die Atheisten, ihr Lieben, selbst die Satanisten. Damals hat Christus selbst Besessene geheilt und danach für sein Werk gebraucht. Es gibt selbst unter diesen Menschengruppen Menschen, die offen sind und die darauf warten, auf die Stunde der Befreiung, die vorher ihnen nicht geschlagen hat. Und diese wird Gott gebrauchen. Das sind die Steine. Niemand hätte damit gerechnet, doch nicht irgendwelche, niemals. Aber Christus sagt, selbst die Steine, selbst tote Materie, wenn du noch lebendige Materie hast, egal wie du ausgerichtet bist, wenn du offen bist, Gott wird dich gebrauchen und Gott wird dich erretten. Die Adventisten wussten um die Verführungen in der Zukunft, weil Christus hat doch zu ihnen gesprochen in seiner Endzeitrede, seht zu, dass euch niemand verführe. Und sie dachten, ja, die Verführung, die kommt erst noch in der Zukunft. Aber dabei war die Überraschung, die Verführung war längst da, unter ihren Reihen. Sie waren längst verführt, aber sie blickten auf die Zukunft als Erfüllung des Ereignisses. Wenn die letzten Ereignisse kommen, werden die Menschen ratlos sein, die Menschen da draußen. Weil hier eine Welt angezündet wurde, voller Nebelkerzen. Du blickst, kannst kaum noch irgendwie geradeaus 3 Meter in die Ferne schauen. So viele Nebelkerzen existieren ja. Jeder sagt was anderes. Den Adventisten hingegen ist der Lauf der Erde offenbart. Und wenn dann die Ereignisse, die letzten Ereignisse sich erfüllen werden, trotz all dieser Nebelkerzen, die zur Verdunklung, zur Finsternis geneigt sind, um uns ja gefangen zu halten, wird das die goldene Gelegenheit für Gott sein, damit dieser Gott zum Gesprächsthema für die ganze Welt wird. Denn Gott wird es machen. Damit jeder errettet werden kann, muss Gott sich zum Gesprächsthema machen. Und er wird es tun. Und Gott wird letztlich das richtige Thema auswählen und es auf die Weltbühne bringen. Ihr Lieben, bei all dem, was gerade nur anfängt zu geschehen, auf der Gebetsversammlung und den 4 Wochen, dem Monat, der angehangen wurde. Wäre da kein Leiter, der sich irgendwie erweichen würde, der sich öffnen würde? Und ihr Lieben, die gute Nachricht ist, einige taten es. Und wisst ihr, wer einer der ersten war? W.W. Prescott. Aber hören wir selbst. Es war während der Gebetswoche. Prescott stand auf, um Zeugnis zu geben, weil er bewegt war vom Geist Gottes. Aber dazu war er nicht mehr imstande. Er versuchte zu sprechen, aber obwohl er der Worte mächtig war an sich, brachte er kein einziges Wort heraus. Er stand vor den Versammelten für circa 5 Minuten. Er brachte kein Wort heraus. Er brachte nur Tränen heraus. Es lief ihm nur so die Wangen hinab. Als er sich irgendwann wieder gefangen hatte, als gestandener Mann und sprechen konnte, sagte er nur diesen einen Satz: Ich bin froh, ein Christ sein zu dürfen. Ellen sagt später über diesen Prescott: Sein Herz schien vom Geist Gottes gebrochen zu sein. So sieht es aus, wenn der Geist Gottes in deinem Herzen wirkt. Hier ist er. Er war Präsident des Colleges. Er war nicht die Reinigungskraft, die ehrbare Reinigungskraft. Er war Präsident. Und nun stand er wie ein Kind vor ihnen, und das würde nicht ohne Wirkung bleiben. Und Ellen nutzte die Gelegenheit. Lasst uns die Gelegenheiten Gottes, wenn es selbst eine Krise wäre, nutzen, um aufzustehen. Sie tat es und sie lud die Geschwister nach vorne ein, denn das wäre die goldene Gelegenheit. Sie lud sie ein, umzukehren, die Wahrheit anzunehmen, und sagte: Wer bisher nicht die Gewissheit auf Erlösung hatte, der sollte jetzt kommen. Der sollte sich dafür öffnen. Würde sich irgendjemand unter den Versammelten, denken wir an die GK, da hat sich nichts getan, irgendjemand rühren? Ellen sagt später, Zitat: Es schien, als wäre die ganze Versammlung in Bewegung gewesen. Und über die folgenden Stunden schreibt sie: Viele legten kostbare Zeugnisse ab, dass der Herr ihre Sünden vergeben, ein neues Herz geschenkt hatte. Die Worte der Wahrheit, die durch Ältesten Jones gesprochen wurden, waren zum Segen für viele. Dieser Tag brachte am Ende hervor Bekenntnisse und Bekehrte. Einige Geschwister änderten daraufhin ihre Einstellung und sie anerkannten Gott als Urheber der Bewegung. Das konnte niemand anderes bewirken, diese Resultate, diese Herzensumkehr, als Gott allein. Und die Frage, denken wir zurück an die Milleritenbewegung. Die Frage während der Milleritenbewegung war doch laufend: Ist Gott in dieser Bewegung? Es fing an mit der Berufung von William Miller, der das Gericht verkündigt. War das von Gott? Dann ging es einen Schritt weiter, der Auszug aus Babylon. Sie sollten die Kirchen verlassen. Erneut die Frage: War das von Gott, diese Bewegung, diese Botschaft? Dann ging es weiter, die Enttäuschung. Konnte Gott in dieser Bewegung trotz der Enttäuschung sein? Dann erkannten sie die Sabbat-Sonntag-Frage, das Mahlzeichen des Tieres, das Siegel Gottes. Erneut die Frage: War es Gott, der das alles gewirkt hatte? Diese Stufen waren ein Test. Gott sichtet sich so sein Volk. Mit jeder Stufe wurde der Test schwieriger in der Zeit der Milleriten. Und es waren immer weniger, die am Ende übrig geblieben sind. Gott sichtet schon seit Jahrhunderten sein Volk. Und genau das sah sie auch beim schmalen Pfad. Ellen sagte, wo sie diesen Traum hatte: Mit jedem Wechsel, Zitat, wurden einige zurückgelassen. Sie fingen an auf ihren Wegen, den Wagen. Dann mussten sie diese hinter sich lassen, hier als Auto dargestellt. Weil es schmäler wurde, dann mussten sie das Pferd hinter sich lassen. Dann mussten sie sich, sagt sie, die Schuhe ausziehen. Sie mussten sich sogar die Strümpfe, sagt man im Deutschen, ausziehen. Irgendwann konnten sie selbst nicht mehr mit ihren ganzen Fußsohlen stehen. Sie mussten auf die Zehenspitzen gehen. Irgendwann gab selbst das ihnen keinen Halt mehr. Was war jetzt ihr einziger Halt, der sie noch auf diesen schmalen Pfad, wo sie nicht mal mehr stehen konnten, halten konnte? Das waren die Seile, die für den Glauben stehen. Wo sind diese Seile befestigt? Wer hält diese Seile überhaupt? Es war ihre einzige Hoffnung. Und jetzt sagt sie: Mit jedem Wechsel wurden immer einige zurückgelassen, weil es ihnen zu unbequem war. Nun erneut die Frage: Ist Gott in dieser Bewegung der Adventisten um 1888? Ist Gott es, der Jones und Wegener berufen hatte? Ist diese Botschaft von Gott gewesen? Ist diese Erweckung der nächste Schritt, die gerade geschieht, von Gott? Gott würde dadurch sein Volk wieder sichten, wie zur Zeit der Milleriten. Und sie schreibt weiter: Bruder Jones hielt die meisten Predigten. Ich wünschte, du hättest sie hören können. Einige seiner Predigten sind so gut, dass ich so etwas noch nie zuvor gehört habe. Er ist authentisch, schreibt ein Bruder in seinen Predigten und er scheint sehr liebevoll und empfindet wirklich, was er sagt. Diese Zeilen wurden von einem Anwesenden während der Versammlung verfasst. Wäre es denkbar, dass wenn der Geist erneut ausgegossen wird, und es wird passieren, dass die Menschen erneut sagen werden, dass sie so etwas noch nie zuvor gehört haben? Das war also das Jahr 1888. Was für ein bewegtes Jahr. Erst die GK, dann die Rückkehr nach Battle Creek, Jones würde im Tabernakel sprechen, dann Jones würde nach Potterwill reisen mit Ellen White, Jones würde vor dem Senat vorsprechen, würde Geschichte schreiben und dann die Gebetswoche. Im Jahre 1889, die Zeit vergeht so schnell, sollte das Trio Ellen, Jones und Wegener reisen und das Ziel war jetzt, die Agenda war jetzt, die Botschaft an die Basis zu bringen. Wenn die Prediger, sagt Ellen, das Licht nicht annehmen werden, so möchte ich dem Volk die Möglichkeit dazu geben. Richtig, hier ist ein wichtiger Punkt. Die meisten Brüder, von denen wir immer sprechen, sagen immer Brüder, Brüder. Sie haben sich angenommen, sich dagegen gewehrt, haben darin nur Fanatismus gesehen. Die meisten Brüder waren Prediger. Mit anderen Worten, die Prediger haben damals das Licht verworfen. Die Prediger sollten eigentlich die Gemeinde geistlich führen. Aber genau sie, so sagt es die Geschichte, haben das Licht verworfen. Sie waren selber verwirrt. Und daher würde sich nun Gott direkt an das Volk wenden. 1889 standen drei Predigerkonferenzen, einige Zeltversammlungen und eine weitere Generalversammlung an. Und Ellen schreibt über ihre Reisen mit Jones und Wegener: Ich habe Versammlungen besucht, bei denen die Botschaft von der Gerechtigkeit Christi gepredigt wurde. Ich betrachte es als ein Vorrecht, an der Seite meiner Brüder zu stehen und mein Zeugnis mit der Botschaft für die gegenwärtige Zeit zu geben. Und ich sah, dass die Kraft Gottes die Botschaft begleitete. Gerade auf den Zeltversammlungen würde Jones und Wegener die Hauptsprecher sein. Und die Ergebnisse von diesen Zeltversammlungen wurden im Review abgedruckt. Dazu mussten die Texte gegengelesen werden, bevor sie veröffentlicht werden könnten. Und somit würde das Adventistische Zentrum von den Auswirkungen der Botschaft in der Peripherie erfahren. Zuerst würden sie nach South Lanchester reisen. Dort würden sie auf Neubekehrte, auf Geschwister und Delegaten antreffen und Jones würde hier 2 bis 3 Vorträge am Tag halten. Uns reicht schon einer am Tag. Und Ellen, ich muss das mal lesen, wir besuchten die Treffen in South Lanchester. Wir wurden Zeugen der Kraft, welche die erste, wie bitte, und zweite Engelsbotschaft begleitete. Seelen begannen, Freude mit Jesus zu empfinden. Die Sonne der Gerechtigkeit begann in den Herzen aufzugehen. Viele waren eifrig und bereuten ihre Lauheit. Herzen wurden bewegt, Bekenntnisse über begangene Fehler wurden abgelegt und Wiedergutmachungen geleistet. Die Liebe und Gerechtigkeit Jesu wurden dargestellt. Dies war für viele, die bereits seit langem Christen waren, wie eine Neuoffenbarung. Und genau das war die 1888er Botschaft. Nummer 1, die Botschaft zur Erweckung von Laodicea, siehe die zweite Predigt, der Reihe, der letzte Aufruf, und der Rat des treuen Zeugen an Laodicea. Weil was sollte der treue Zeuge innerhalb der Gemeinde bewirken? Eine Erweckung. Was ist eine echte Erweckung? Ein Mann fragte dies sein Prediger, was ist eine echte Erweckung? Der Prediger sagte, um dir das zu erklären, ist eine Taufe nötig, du musst getauft werden. Der Mann stimmte zu, okay, komm, dann wehren wir dem Wasser nicht. Der Prediger nahm ihn darauf hin und senkte ihn sanft unter das Wasser. So weit, so gut, so läuft eine Taufe ab. Aber anstatt ihn hochzuholen, hielt er ihn drunter, ein bisschen länger als normal. Der Mann auf einmal wurde jetzt unsicher und der Kampf begann. Was hat der Prediger hier vor? Wieso hält er mich unten? Panik brach aus. Würde er mich ertränken wollen? Und er versuchte, sich zu befreien. Dann holte der Pastor ihn hoch. Der Mann war völlig entsetzt. Was ist hier los? Und sagt der Pastor, wenn du so verzweifelst, nach Erweckung verlangst, wie du eben nach dem nächsten Atemzug verlangt hast, wird der Herr die Erweckung schenken. Ellen sagt, Sehnsucht nach wahrer Heiligkeit ist gut. Aber wenn man hier aufhört, wird man nichts erreichen. Gute Vorsätze sind sinnvoll, aber sie bringen nichts, wenn sie nicht mit Entschlossenheit umgesetzt werden. Unser ewiges Leben hängt auch von unserer Entschlossenheit ab. Du musst es wirklich wollen. Es ist das Wertvollste, was du auf diesem Planeten erlangen kannst. Und wie viele geben viel Geld für ihr neues Tesla-Auto, für ihr Eigenfamilienhaus aus und bringen alles große Anstrengung für diese Dinge. Aber das ewige Leben ist viel wertvoller. Können wir da nicht auch ein paar Anstrengungen für dieses ewige Leben, was niemals enden wird, aufbringen? Und Ellen sagt weiter, viele werden verloren gehen, wie bitte? Während sie hoffen und ersehnen, Christen zu sein, denn sie haben es nie ernsthaft in Angriff genommen. Zitat Ende. Die wahre Erweckung durch den treuen Zeugen, und diese Geschichte zeugt davon, führt zu Buße, zu Umkehr, zu Bekehrung, zu Befreiung von der Lauheit. Und genau das ist das Werk des treuen Zeugen. Das heißt, wenn der Geist erneut kommt, werden die gleichen Früchte in Gottes Gemeinde zutage gebracht werden. Und da wir heute diese Früchte nicht haben, in dem Maße, wie sie damals waren, ist das der Beweis, dass der treue Zeuge sich seither nicht mehr blicken hat lassen. Wir haben es nicht gewollt, weiterhin. Es gibt viele, die meinen, dass sie selber ein großes Werk verrichten müssten, bevor sie zu Jesus kommen können. Sie glauben, dass Jesus erst ganz zum Schluss ihres Kampfes kommt, indem er ihnen den letzten Schliff ihres Lebenswerkes verpasst. Es scheint für sie schwierig zu verstehen, dass Christus ein vollständiger Erlöser ist und fähig, alle auf das Äußerste zu erretten. Und jetzt fingen sie langsam an, die Erlösung besser zu verstehen, darunter selbst Prediger. Denn wir lesen, wenn der Geist Gottes beginnt, an den Herzen der Menschen zu arbeiten, werden die Früchte sich dem Bekenntnis der Sünde und Wiedergutmachung von in dem Bekenntnis von der Sünde und Wiedergutmachung von Verfehlungen manifestieren. Während der Versammlungen wurden Werke der Reue dargebracht, als sie einander bekannten, wo sie durch Wort oder Tat einander verletzt hatten. Es waren viele, sogar unter den Predigern, die die Wahrheit in Jesus in einem Licht sahen, wie sie es nie zuvor gesehen hatten. Treffen wurden vom frühen Morgen bis in die Nacht abgehalten. Wann war das letzte Mal, dass dir jemand seine Vergehen bekannt hat? Wann hast du das letzte Mal jemanden deinen Fehler ihm gegenüber bekannt? Hast du das überhaupt jemals erlebt als Adventist? Dies zeigt, wie weit wir vom Geist Gottes entfernt sind, weil genau das ist das Werk des Geistes Gottes, des treuen Zeugen. Das heißt, Gottes Werk wird sein, das Bekenntnis vor Gott und dem Menschen, wo wir gefehlt haben. Und auch, haben wir gelesen, Wiedergutmachen vor Gott und vor den Menschen. Die Teilnehmer des Treffens zeugten davon, dass sie eine Erfahrung erlangt hatten, welche über das hinausging, was sie bisher erfahren hatten. Sie bekundeten ihre Freude darüber, dass Christus ihre Sünden vergeben hatte. Ich habe niemals zuvor eine Erweckung gesehen, sagt Ellen, die mit solcher Gründlichkeit vonstatten ging. Es gab kein Drängen, keine Aufrufe, die Leute wurden nicht nach vorne gerufen. Dennoch wurde ihnen bewusst, dass Christus nicht gekommen war, die Gerechten zur Buße zu rufen, sondern die Sünder. Und jetzt sagt sie, Engel schwebten wirklich über uns. Der Herr hatte sein Volk besucht. Im Himmel war große Freude unter den Engeln über die reumütigen Sünder, die zu ihrem Vater zurückgekehrt waren. Was für ein schöner Anblick dies für das Universum war. Dies hilft uns zu verstehen, wie der Himmel Erweckung versteht, weil uns hier Erweckung veranschaulicht ist. Sie haben ihre Sünden erkannt und sie wurden zur Umkehr bewegt. Das wird erneut geschehen. Vor dem Spätregen wird es erneut zu einer Erweckung in der Gemeinde kommen. Und wie muss der Himmel heute weinen, bei all dem Streit in der Gemeinde, bei all der Uneinigkeit der Gemeinde, bei all dem Missgunst und dem Stolz der Gemeinde, bei all der üblen Nachrede, die wir füreinander übrig haben, bei all den Sünden der Gemeinde, wenn all diese Dinge das Erste sind, die Gott korrigiert, sobald der Spätregen ausgegossen wird. Das muss Gott wirklich verletzen, sonst wäre das nicht das Erste, was er korrigiert. Viele werden durch die Verkündigung, viele wurden durch die Verkündigung dieser ernsten Wahrheiten davon überzeugt, dass sie im Lichte der Gebote Gesetzesübertreter waren. Sie vertrauten in ihre eigene Gerechtigkeit. Aber nun, wie schön, sahen sie dies als ein beflecktes Kleid. Sie mühten sich von der Sünde abzulassen, aber vertrauten auf ihre eigene Stärke. Aber jetzt sagt sie, wir sollten zu Jesus kommen, so wie wir sind. Dieses Zitat veranschaulicht die Auswirkungen der Botschaft. Sie erkannten sich als Gesetzesübertreter, vertrauten auf ihre eigene Gerechtigkeit und vertrauten auf ihre eigene Stärke. All dies würde sie nicht retten. Dieses Zitat ist entscheidend. Denn die Sorge der Brüder war, dass Jones und Wegener die billige Gnade einführen und das Gesetz abschaffen würden. Aber die Realität war, das war die Realität, was wir gerade gelesen haben, sie war ganz weit davon entfernt. Es war gar nicht wahr, die Sorge der Leiter. Genau das Gegenteil trat sogar ein. Diese Botschaft bewirkte letztlich das, was die Brüder selber, die Leiter selber wünschten für ihre Gemeinden. Aber sie selber nie imstande waren, auszulösen. Den letzten Sabbat würden dann nochmal Jones und Wegener sprechen. Und dazu heißt es, wir empfanden, dass wir die Atmosphäre des Himmels einatmeten. Und Christus wurde wirklich von jedem gefunden, der ihn suchte. Das war Gottes Werk. Dies ist wirklich eine wunderbare Ausgießung des Geistes Gottes. Wann haben wir zuletzt die Atmosphäre des Himmels eingeatmet? Wann haben wir zuletzt die Ausgießung des Geistes Gottes wahrgenommen in diesem Maße? Wo ist dieses Werk geblieben all die Jahrzehnte? Für uns sind diese Dinge mit Reformation und Erweckung und selbst Spätregen und lauter Ruf häufig nur abstrakte Begriffe. Es sind Worthülsen, weil wir es nie erlebt haben. Diese Botschaft betonte gleichermaßen den Anspruch des Gesetzes. Dieser würde nicht herabgestuft werden. Aber zum gleichen Maße auch den Glauben Jesu, dieser würde nun endlich mal hervorgehoben werden. Wollte Gott sie jetzt etwa zu dem machen, wovon wir in der Offenbarung, das ist ja prophetisch, das beschreibt eine Zeit auf der Welt, wovon Gott in der Offenbarung voraussagte, als er sagte, über die Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu, arbeitete Gott gerade daran, diesen Vers in der Offenbarung zu erfüllen mit seinem Volk. Und deswegen dieses Werk, deswegen so viel des Geistes Gottes am Wirken. Ein Jahr später erinnert sich Ellen zurück. Es wurden lebendige Zeugnisse gegeben, die selbst nicht durch die Zeugnisse aus dem Jahre 1844, aus der Zeit vor der Enttäuschung, übertroffen wurden. Viele haben in South Lancaster gelernt, was es bedeutet, sein Herz Gott zu übergeben und was es bedeutet, bekehrt zu sein. Viele haben gesagt, über Jahre habe ich bekannt, ein Christ zu sein. Aber zuvor wusste ich gar nicht, was es heißt, Jesus zu kennen. Durch diese Erfahrung hingegen habe ich es gelernt, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Wir sagen heute, dass damals der Spätregen in Tröpfchen anfing, ausgegossen zu werden. Ist es aufgrund dieser Resultate, dass wir das sagen? Wäre dies auch die Erfahrung in Minneapolis gewesen, sofern sie sich dafür geöffnet hätten? Wie wäre dann die GK ausgegangen? Würden nun die Laien die Erfahrung machen, die Leiter abgelehnt haben? Ende März reiste Jones nach Chicago. Hier traf er erneut auf Ellen. Und diesmal in Chicago würden sie überwiegend auf Prediger treffen unter den Teilnehmern. Und Ellen berichtet nun von Chicago. Wir bedauerten es, dass nicht auch jede andere Gemeinde, die nicht unseren Glauben und unsere Lehren teilt, etwa dieses kostbare Licht der Wahrheit hätte erhalten können. Ich weiß, dass es für sehr viele Seelen, die nicht unserem Glauben angehören, ein reiches Fest gewesen wäre, den Plan der Erlösung so klar und einfach definiert zu sehen. Das war die Verkündigung. Wie wird der Mensch errettet? Immer wieder schreibt sie, dass die Zuhörer jetzt endlich angefangen haben zu verstehen, wie man errettet wird. Und genau das wäre die letzte Botschaft an die Welt. Genau das ist der laute Ruf. Und dies wurde so einfach erklärt durch Jones und Wegener, dass alle es anfingen zu verstehen, dass alle anfingen es zu begreifen. und dass niemand eine Ausrede haben würde. Deswegen macht Gott es, dass er es uns so einfach schildert. Oh, wie schwer, schreibt sie weiter, war es für die Menschen zu, oh, wie schwer war es, die Menschen zu erziehen, von sich selbst weg und auf Jesus und seine Gerechtigkeit zu schauen. Mein Herz freute sich, als ich hörte, wie die Menschen anerkannten, dass sie eine Unterrichtung im Glauben erhielten, die sie nie zuvor gehabt hatten. Sie spürten, dass sie tatsächlich eine neue Bekehrung erfahren hatten. Ihre Seelen waren frei, ihre Sünden vergeben. Gott machte ihnen die Erlösung leicht, damit wir errettet werden, weil das sein Wunsch ist. Und ihre Errettung wäre nun abhängig von ihrer Reaktion, wäre nicht abhängig von ihrem IQ oder von irgendeinem Quiz oder von irgendeinem Wissenstest. Alle bedauern, dass sie so lange unwissend waren, was wahre Religion ausmacht. Es macht ihnen zu schaffen, dass sie nicht gewusst haben, dass die wahre Religion darin besteht, sich ganz auf Christi Gerechtigkeit zu verlassen und nicht auf die eigenen Werke des Verdienstes. Dieses Zitat erneut ist von Bedeutung, weil es jetzt immer mehr Indizien gibt, was die Botschaft von 1888 war. Und langsam dämmerte es den Leitern, deswegen wurden immer mehr Bekenntnisse abgelegt, sogar selbst von den Gegnern der Botschaft in Minneapolis, die anwesend waren. Und unter ihnen war Bruder Kilgore. Und er zeigt nun wahre Charakterstärke, und dazu gehört, imstande zu sein, einen Fehler, den man begangen hat, einzugestehen. Aber lesen wir selber. Er weint und jubelt, dieser Bruder. Er sagt, dass er eine neue Bekehrung erfahren hat, dass ihm die Augen geöffnet wurden. Er sieht klar, dass er sich auf die Gerechtigkeit Christi verlassen muss, sonst ist er ein verlorener Mann. Ihr Lieben, was ist denn die Gerechtigkeit Christi? Ihr seid mit mir. Was ist die Gerechtigkeit Christi? Ellen schreibt, das stolze Herz strebt danach, sich die Erlösung zu verdienen, aber sowohl unser Anspruch Nummer 1 auf den Himmel, als auch unsere Eignung Nummer 2 auf den Himmel, dafür finden wir allein in der Gerechtigkeit Christi. Zitat Ende. Und sie schreibt dann weiter, der Herr kann erst dann etwas für die Erneuerung des Menschen tun, wenn dieser von seiner eigenen Schwachheit überzeugt ist und sich Gottes Führung übergibt. Zitat Ende. Glauben wir das? Denken wir erneut an den Pharisäer. Ging er gerechtfertigt hinab an dem Tag? Es war der Sünder, der sich nicht auf die Schultern geklopft hat, der gerechtfertigt hinabging. Immer wieder sagt sie, dass die Empfänger von dieser Botschaft eine Bekehrung erfahren haben. Die Täuschung bis dato war, sie dachten, sie wären bekehrt. Auch in diesem Sinne sprach Christi, seht zu, dass euch niemand verführe. Selbst darin waren sie verführt, sie waren noch nicht mal bekehrt. Sie dachten, sie wären errettet. Und nun würde dieser Bruder Kilgore seine Opposition in Minneapolis, weil er war bei den Gegnern dabei, bereuen. So lesen wir, Bruder Kilgore ist nun glücklich im Herrn. Er sieht jetzt einen Fehler ein. Und die Fehler ein, die er in Minneapolis gemacht hat. Und verspürt große Wertschätzung diesem Treffen gegenüber. Kilgore beobachtete die Auswirkungen dieser Botschaft und für ihn sprachen die Früchte für diese Botschaft. Auch andere Prediger würden nun bereuen. Davon lesen wir, ach, sprach jemand anderes, hätte ich doch den Seelen das Evangelium Christi gepredigt, wie viel besser wäre es für sie gewesen. Aber ich werde von nun an in all meinen Diensten, ich ergänze in all meinen Predigten, Jesus Christus und den Gekreuzigten predigen. Heißt es nicht heute, wir haben die Botschaft angenommen, wir wissen um die Botschaft von 1888, aber wenn dem so ist, wo sind dann diese Früchte? Wo sind dann die Bekehrten? Wo sind die Menschen, die sagen, jetzt verstehe ich, wie einfach es ist, errettet zu werden nach Gottes Gnaden? Erfahrene Prediger bereuen ihre Ausrichtung ihrer bisherigen Verkündigung und wünschten es besser gemacht zu haben und sorgten sich um die Seelen, denen sie bisher gepredigt hatten. Hoffentlich würden sie es trotzdem noch meistern, aber Gott wird für sie Vorsorge treffen und für sie sorgen. Ellen sah diese Auswirkungen und nach ihr müssten Jones und Wegener unbedingt auf den Zeltversammlungen im Sommer sprechen. Dazu heißt es, ich denke, dass Ältester Jones unseren Leuten das kostbare Thema der Gerechtigkeit Christi vermitteln sollte. Lass die Außenstehenden verstehen, dass wir sowohl das Evangelium als auch das Gesetz predigen. Zuvor war es so, dass Jones nach Kansas eingeladen wurde. Und zwar auf Ellens Wunsch hin. Du brauchst häufig jemand anderem, der dir den Weg weist. Und dort würde ein dreiwöchiges Arbeitertreffen stattfinden und erneut, überall war der Geist, der Spirit, ein bisschen unterschiedlich. Hier in Kansas war erneut der Geist von Minneapolis. Darüber schreibt sie, wir sind nun in Kansas. Wir haben Chicago längst verlassen, wir haben andere Bereiche verlassen. Wir spürten, wie der Feind Christi und aller Gerechtigkeit gegenwärtig war. Es gab einige Prediger, die kamen, um das Lager mit demselben Geist zu verseuchen, der in Minneapolis so prominent war. Überall, wo das Volk Gottes versammelt ist, üben Satan und seine Engel ihre Macht durch menschliche Vertreter aus. Wenn der Böse eine Seele findet, die für seine Vorschläge offen ist, nutzt er das aus. Es ist schwierig für diejenigen, deren Geist offen ist für Misstrauen, böse Vermutungen, Neid und Unglauben, die Wahrheit zu empfangen oder sich von der Botschaft Gottes beeindrucken zu lassen. Bis heute übt Satan seinen Einfluss über seine Verbündeten aus. Diese Verbündeten sitzen in der Gemeinde. Sie sitzen im Ausschuss. Sie besetzen mitunter wichtige Ämter in der Vereinigung, in der Division, selbst wie es damals war. Selbst damals vor 2000 Jahren, denken wir an den Hohen Rat. Dort hatte Satan seine Verbündeten. Und sie waren konstant am Planen, wie man diesem Jesus Christus endlich den Gar ausmacht. Warum sollte es heute beim modernen Volk Gottes anders sein? Gottes Gemeinde, Gottes Volk ist umkämpft. Und Satan wird sich nicht zurückziehen. Oh, das ist Gottes Gemeinde, wir ziehen uns da zurück. Wenn wir es zulassen, wird Satans Geist wirken und probieren, Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber selbst diese liebt Gott mit ganzem Herzen. Aber wie würde man diese Rebellen retten können? Was könnte man machen? Was könnte Ellen machen, um diese Rebellen, es waren so viele Leiter, die noch rebellisch waren, die sich verschlossen haben. Was könnte Ellen machen, um sie zu retten? Wir sollten alles tun, was uns möglich ist. Ihre Idee war, sie würde von der Begegnung mit dem Engel berichten. Erinnert ihr euch? Auf der GK, als ein Engel sie besuchte, weil dieser Engel erzählte ihr doch, was in den Zimmern der Delegaten vor sich ging. Sie probierte es darüber. Lesen wir davon. In den Nachtstunden stand einer von Gottes Boten an meiner Seite. Ich wurde zu dem Haus geführt, in dem unsere Brüder unterkamen. Die Boten, die der Herr gesandt hatte, wurden karikiert, lächerlich gemacht und in ein lächerliches Licht gestellt. Mit Willie Whites Namen wurde freizügig umgegangen, er wurde lächerlich gemacht und angeprangert. Ebenso die Namen der Ältesten Jones und Wegener. Stimmen, von denen ich überrascht war, sie zu hören. Sie kannte diese Stimmen ja. Schlossen sich dieser Rebellion an. So nennt es Gott Rebellion. Ich hätte mir nie ausgemalt, wie gefährlich eine Abhängigkeit von denjenigen sein kann, die behaupten, unsere Freunde zu sein, wenn der Geist Satans Eingang in ihre Herzen findet. Ellen erhielt himmlischen Besuch, als sie dabei war, Minneapolis zu verlassen. Daraufhin blieb sie. Und der Engel sagte nämlich, du hast einen Auftrag, Ellen, bleib dort. Nach diesen Worten, die Ellen hier in Kansas gesprochen hatte, was ihr der Engel offenbart hatte, über das, was in diesen Zimmern in Minneapolis vor sich ging, stand der Präsident von Kansas der Vereinigung auf und öffentlich anerkannte und bekannte die Richtigkeit der von Ellen beschriebenen Szene. Denn er war in einer dieser beschriebenen Räume. Und er suchte danach ein Gespräch mit dieser Ellen, die selbst bis in die Räume hineingucken konnte, durch Gott. Der Präsident der Kansas Conference bat um ein Gespräch mit mir und sagte, dass sein Vertrauen in die Zeugnisse größer sei als je zuvor. Denn er sei in diesem Haus gewesen, das tatsächlich, wie ich gesagt hatte, ein gottloses, gebetsloses Haus gewesen war. Daraufhin, als der Erste den Anfang gemacht hatte und gesagt hat, ja, es ist richtig, was du gesehen hast, was der Engel dir offenbart ist, standen weitere Leiter auf und haben die Richtigkeit des Geschilderten bezeugt. Und zwar vor den Versammelten und im Vier-Augen-Gespräch mit Ellen. Ein Prediger stand auf und sagte, dass er während des Treffens mehr von der Liebe Gottes vernommen hätte als in seinem ganzen bisherigen Leben. Erneut die Aussage von Predigern. Auch andere Prediger standen auf und sagten, und zwar ein anderer Prediger, dass er in völliger Dunkelheit angereist war, hier nach Kansas, und auch einen streitsüchtigen Geist mitgebracht hat. Doch nun könnte er ausrufen, ich bin bekehrt, ich sehe Licht bei all dem, was geschildert wurde. Denn was ihn zum Umdenken gebracht hatte, war die Präsentation von Jones. Und daraufhin sagt er, dass die Dunkelheit dem hellen Licht gewichen ist. Ein anderer stand nun auf und bekannte unter Tränen, dass er kurz davor war, alles aufzugeben. Doch nun Erleichterung und Segen in seine Seele eingekehrt wäre. Zitat Ende. Was geschieht ihr? Das nennt man eine Erweckung. Würde es doch noch Hoffnung für den Spätregen geben, wenn gerade die Erweckung vonstatten geht und Hoffnung für den lauten Ruf? Auch Bruder Washburn kam zu ihr. Er war eingesegneter Prediger in Iowa. Auch er war in Minneapolis anwesend. Ihr Lieben, merkt euch bitte die ganzen Namen der Prediger und wo sie Prediger waren. Denn wenn wir sie auf der neuen Erde sehen, wäre es gut, wenn ihr wisst, wer das ist. Okay? Deswegen bin ich so genau. Ja? Ach, du bist der Prediger. Du bist doch vor 147 Jahren oder wann es war. Ja, richtig, der bin ich. Dann zeigen, dass wir die Geschichte kennen, mit der Geschichte vertraut sind. Also merkt euch diese Namen. Namen sind wichtig. Sie stehen für Persönlichkeiten. Er sagte selber, dass er zu den 3/4 zählt, die die Licht ablehnten. Und wir sind mit seinem Zeugnis schon vertraut, weil wir davon schon zitiert haben. Ich kam zu der Konferenz mit Vorurteilen zugunsten der alten Sicht des Gesetzes, sagte er. Ich hatte das Gefühl, dass Jones und Wegener den Glauben untergraben, aber ich war verblüfft, als ich Jones beten hörte und sagte zu mir, dieser Mann betet, als ob er den Herrn kennt. Ich konnte nicht verstehen, wie so ein schlechter Mensch so beten konnte. Weiter berichtet er, wie er den Glauben an den Geist der Weissagung verlor. Weil Ellen unterstützte ja Jones und Wegener und Jones und Wegener waren auf dem falschen Pfad. Auch war er kurz davor, sagte er, seinen Glauben an Gott gänzlich zu verlieren. Und sein Gebet, Gott sieht dein aufrichtiges Gebet. Sein Gebet eines Tages war, Zitat, wenn es einen Gott gibt, dann lass mich glauben. Und jetzt wirkte Gott und beantwortete sein Gebet. Denn er sah, wie dieser Jones vor dem Senat erschien. Er sah das Werk. Er verbrachte, Gott hat es so geführt, weil er aufrichtig gebetet hat. Er hat aufrichtig gesucht, dann wird Gott in deinem Leben wirken. Hat Gott es so geführt, dass er die Zugreise nach Kansas mit Jones verbracht hat, weil sie beide den gleichen Zug genommen hatten. Hier hat er sich getraut, Jones anzusprechen. Hier haben sie einander besser kennengelernt. Und er sagt, Jones war sehr freundlich, er war sehr liebenswürdig. Während der Konferenz sind sie noch zusammen am Fluss spazieren gegangen. Auch dafür muss Zeit sein. Doch dann sagte Ellen, sagt er weiter, in der Morgenandacht hier in Kansas, Morrison wird niemals gerettet, sofern er sich nicht bekehrt und bereut. Zitat Ende. Und sie wolle hier nicht den Geist von Minneapolis haben. Und jetzt war Washburn ratlos, weil die Leiter, gegen die sie hier sprach, Morrison, haben doch nur die Wahrheit verteidigt. Und jetzt kehrten seine Zweifel zurück. Also suchte er Ellen auf. Und er öffnete sein Herz Und er erklärte seine Zweifel. Wisst ihr, was Ellens Reaktion war? Weißt du, warum Morrison die Konferenz vorzeitig verlassen hat? Fragte sie mich, berichtet er jetzt. Ich antwortete, ja, ich weiß es. Dann erzählte sie mir genau das, was Morrison zu mir gesagt hatte und die Offenbarung ihres scheinbar übermenschlichen Wissens über dieses private, vertrauliche Gespräch erschreckte mich. Mir wurde klar, dass hier jemand war, der Geheimnisse kannte. Und weiter, E.J. Wegener kann die Gerechtigkeit durch den Glauben, sagt Ellen, von ihm zitiert, besser lehren als ich, sagte Schwester White. Warum, Schwester White, sagte ich, trotz all deiner Erfahrung, ja, der Herr hat ihm besonderes Licht in dieser Frage gegeben. Als er es in Minneapolis präsentierte, erkannte ich es. Washburn fragte daraufhin, ob sie Ellen, bist du unfehlbar? Ellen sagte dazu, natürlich nicht, ich bin nicht unfehlbar. Das beansprucht jemand anderes auf dieser Welt für sich. Ich bin nur, Zitat, ein schwaches, irrendes, menschliches Wesen. Was für eine demütige Antwort. Washburn fragte daraufhin, aber wie wissen wir dann, was vom Herrn kommt, was du sagst? Und Ellen hat darauf nicht unmittelbar geantwortet. Für circa 5 Minuten würde sie schweigen und würde nachdenken. Sie würde nicht sich gedrängt fühlen, schnell daherzusprechen. Und dann kam aber die Antwort. Und diese Antwort würde all seine Zweifel zerstreuen. Denn sie sagte, ich habe seit mehreren Jahren keine Vision mehr gehabt. Aber ich wage es nie zu sprechen oder ein Zeugnis zu schreiben, bevor ich mir nicht ganz sicher bin, dass der Heilige Geist meinen Verstand kontrolliert. Zu Beginn ihres Dienstes hatte sie viele Visionen. Gott wollte das, weil die Ärzte gekommen sind, haben sie untersucht, haben gesagt, das ist übernatürlich, sie sind blass geworden, sind teilweise rausgerannt, die Ärzte. Das ist übermenschlich. Gott wollte das, um auf diesen Propheten Gottes aufmerksam zu machen. Aber dann im Verlauf der Zeit sind die Visionen weniger geworden und es ist zu Träumen übergegangen. Es musste niemand mehr überzeugt werden. Das machst du die ersten Jahre. Gott muss sich nicht immer wieder anbiedern. Washburn verließ Ellen daraufhin als ein veränderter Mann. Und er hatte sein Vertrauen zurückgewonnen. Er hatte Zuversicht wieder in diese Bewegung und in diesen Boten. Diese Unterredung erinnert uns an Nikodemus. Auch Nikodemus kam bei Nacht. Auch Nikodemus war voller Zweifel. Doch dann, in der Unterredung mit Christus, gewann er sein Vertrauen. Und ihr Lieben, was war denn das Thema der Unterredung? Nikodemus mit Christus? Bekehrung. Das Kensus-Treffen ging gemischt zu Ende. Einige wurden gesegnet, ein wichtiger Punkt, auf den ich gleich eingehe. Einige wurden gesegnet, andere verharrten in Dunkelheit. Sicher war aber, dass die Vorurteile weiterhin groß gegen Jones und Wegener waren. Für viele präsentierten sie weiterhin schlimme Irrlehren. Und die Unklarheit unter ihnen war aber, welche Irrlehre die beiden präsentierten. Einige sagten, dass Jones und Wegener die billige Gnade predigen würden. Andere sagten, dass sie das Gesetz abschaffen wollten. Das war das allergische Thema. Das darfst du nicht bringen. Andere wiederum sagten, dass sie das Evangelium abschwächen und Perfektionismus lehren würden. Und deswegen haben sie diese Lehre attackiert. Smith und Butler, parallel zu dem, was wir gerade in Kansas, Chicago und so weiter, vor allem Kansas, betrachtet haben, würden Gegenschriften im Review veröffentlichen zu den Predigten von Jones. Eine Überschrift von Butler in Anspielung auf diesen Jones war die Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllt durch uns. Butler sah sich bestärkt durch die dreifache Engelsbotschaft. Denn darin ist doch die Rede von solchen, die die Gebote halten. Und das war ein Angriff gegen Jones. Butler fasste nämlich Jones' Lehre zusammen, glaube nur an Christus und alles wird gut. Das sagte der Leiter der Generalkonferenz. Das war seine Zusammenfassung von der Spätregenbotschaft. Er hat es komplett nicht verstanden. Er war komplett verbohrt eine Lehre für unsere Zeit. Dies war für ihn, Zitat, eine der gefährlichsten Irrlehren aller Zeiten. Dann die Überschrift im Artikel von Smith, auch als Anspielung auf Jones, war unsere Gerechtigkeit. Die Überschrift war Programm. Und er schrieb dann, vollkommener Gehorsam dem Gesetz gegenüber führt zu vollkommener Gerechtigkeit und dies ist der einzige Weg, über den Gerechtigkeit erlangt werden kann. Wie groß war die Finsternis? Nach Smith war Christus nur nötig für die Sünden der Vergangenheit. Da brauchst du Christus. Jetzt ist das Gesetz dein Christus, durch den du Gerechtigkeit erlangst. Für die Gegenwart ist es nur das Gesetz, woran der Gläubige sich wenden müsste. Für Jones hingegen war diese Gerechtigkeit, Zitat, ein beflecktes Kleid. Jones betonte die Wichtigkeit des Glaubens. Aber das wiederum verwirrte die Prediger. Denn diese fragten sich jetzt, na, wenn er den Glauben betont, will er das Gesetz abschaffen. Es ging von eins zum nächsten. Wie würde man diese streitenden Parteien noch in Frieden zusammenbringen? Ellen hingegen war nicht verwirrt. Sie hörte die meisten Predigten, weil sie mit ihnen reiste. Und mit wem ging sie ins Gericht? Mit Butler und Smith, anstatt mit Jones und Wegener. Nach Ellen war Smith verantwortlich für die grassierenden Ansichten über die Rechtfertigung, weil er das Licht verdreht hatte. Wieso wirken die gleichen Worte so unterschiedlich? Meine letzte Frage heute. Auf die Gemüter. Die einen empfangen Licht auf dem Treffen, die anderen empfangen Finsternis und sehen es nicht, das Wirken Gottes. Eine wichtige Frage, ihr Lieben. Wie kann das sein? Der gleiche Geist Gottes wirkt, aber es wird so unterschiedlich aufgefasst. Die einen sehen es, die anderen sehen es nicht. Eine Predigt führte zu solch unterschiedlichen Reaktionen unter den Versammelten. Einige sahen eine neue Offenbarung, machten eine neue Erfahrung, sahen neues Licht. Andere sahen Abfall, die Abschaffung des Gesetzes und Fanatismus und Irrtum. Wie ist das möglich? Du sendest ein Wort hinaus und es wird so unterschiedlich aufgefasst. Hier ist die Antwort. Das Wort wurde in genau dem Geist aufgenommen, den die einzelnen Zuhörer besaßen. Diejenigen, die darauf aus waren, jemanden zu finden, an dem sie etwas aussetzen könnten, nahmen den Geist gar nicht wahr. Diejenigen, die Licht und Wahrheit wollten, betrachteten die gesprochenen Worte als von Gott. Fertig. Das ist die Antwort. An anderer Stelle schreibt sie, es gab noch nie Licht, worin Satan keinen Fehler fand. Wichtiger Punkt. Satan wird immer was zum Meckern finden. Und wenn Gott Licht gibt, schreibt sie, sucht der Geist Gottes in der Versammlung unter den Versammelten, wer willig wäre, das Licht zu empfangen. Und der empfängt das Licht. Was für Grundsätze erneut hinter dieser Fassade. Selbst zum Erkennen der Wahrheit braucht es Gott. So abhängig sind wir von Christus. Ihr Lieben, warum gibt es heute so viele Verwirrte in Gottes Gemeinde? Die Antwort ist, weil sie Licht, das Gott ihnen gegeben hat, abgelehnt haben, ignoriert haben, nicht danach getrachtet haben, nicht umgesetzt haben. Die Folge, wenn du Licht verwirfst nach Gott, nachdem Gott dich so für wertvoll erachtet hat, dir dieses Licht zu geben, ist Finsternis, ist der Verlust der Sehschärfe, ist das geistliche Unterscheidungsvermögen, was verloren geht, weil selbst dafür, um die Wahrheit zu erkennen, selbst wenn du sie hier liest als Wahrheit, brauchst du Gott. Dein Verstand kann es nicht. Nicht mal die Wahrheit kann der Mensch aus sich heraus erkennen. Es ist nur eine Gnade Gottes, weil Gott dir nachgegangen ist, dass du erkennst, das muss wahr sein. Es bewegt mein Herz. Nach Ellen war es in Kansas sowie in Minneapolis. Einige hatten offene Herzen, sie empfingen den Segen. Sie waren angetan von den Worten von Jones. Andere hatten verschlossene Herzen. Sie empfingen, schreibt sie, keinen Segen und sie waren unbewegt von den Worten von Jones. Und diesen Brüdern sagte sie: Glaubt ihr, die himmlischen Wächter sehen euren Unglauben und Widerstand nicht? Glaubt ihr, eure spöttischen, höhnischen Worte werden nie wieder vor euch erscheinen? Selbst die Ausgießung des Geistes Gottes habt ihr mit Verachtung behandelt. Wir werden konfrontiert werden erneut mit unseren Worten und Taten. Und die Frage wäre, würde sich die Botschaft des lauten Rufes durchsetzen oder würde sich die Rebellion durchsetzen? Die nächsten Monate werden es zeigen. Amen. Lass uns niederknien zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank erneut, dass du uns für so wertvoll erachtest, egal in welchem Zustand wir jetzt vor dich kommen, dass du uns all dieses Licht gibst. Das ist kein Zufall oder ein Produkt der Evolution, sondern es entspricht deiner Vorsehung, weil du jede einzelne Seele, egal wie weit sie noch von Christus entfernt ist, liebst und zu Christus führen möchtest. Hilf, dass wir kluge Entscheidungen treffen und dem Licht entsprechend leben. Vielen Dank dafür. Im Namen Jesu Christi. Amen.